Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Ladies and Gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome wearing number 47, Tom Ganzuk. Servus, Tom.
Servus.
Aus Berlin.
Schön, wieder da zu sein.
Aus Berlin. Verrat den Hörern ja nicht, dass ich jetzt fünf Anläufe für das Intro gebraucht habe, weil ich nicht mehr genau wusste, wie es ging. Ist schon ein bisschen her, ne?
Ist ewig her. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Da lief irgendwie noch ein bisschen Eishockey irgendwo.
Ja, war jetzt auch eine echt harte Zeit. Ich finde diese Monate da im Sommer heiß draußen, aus Baden gehen und barfuß laufen, kurze Hose, T-Shirt, total eklig. Kein Eishockey, schlimmste Zeit.
Ja, das war in Berlin zum Glück nicht so. Hier hatte man teilweise das Gefühl, dass jederzeit der See zufrieren könnte. Also wirklich Sommer war hier nicht.
Echt? Okay.
Aber ich war jetzt vor 2 Wochen, war ich in Pilsen gewesen, da hatten wir wieder unser Sommercamp mit dem Hobbyteam. Und da waren dann draußen muckelige 32 Grad und in der Eishalle schöne 6 Grad, das war dann schön. Da kommt man die Schwitzwäsche nach draußen tragen, war sie wieder trocken und dann ging sie wieder aufs Eis.
Habt ihr so ein Trainingslager, wo ihr auch einen Trainer mit dabei habt?
Ja, wir haben dann, da ist so eine tschechische Hockeyakademie, TCC nennt die sich.
Mhm. Und da ist dann der Jirschi oder der Petre so oder der Alish und der Coach Schlechtern.
Genau, ein Daniel und ein Thomas hatten wir dieses Jahr. Mhm. Und ja, das ist sehr cool. Also das macht wirklich Spaß und das ist wirklich auch sehr anspruchsvoll. Also gerade so für Hobbyspieler sind da manche Übungen dabei, die dann der Trainer da mal schnell aufs Board schreibt. Man dann nochmal kurz nachfragen muss, so, Moment, kannst du das mal nochmal vormachen oder so. Also das ist schon cool.
Ja, da hätte ich auch mal drauf Lust. Also bei uns ist tatsächlich immer, also Trainingslager ist halt so ein Wochenende. Wir fahren immer nach Sterzing, Südtirol. Und dann sind zwar 4 Eiszeiten, Freitagabend, Samstagmittag, Samstagabend und Sonntagmittag. Also es wird schon Eishockey gespielt, aber wir spielen halt immer, also bei uns ist tatsächlich ein bisschen Warmfahren, dann eine Schussübung, diese klassische aus der Rundung rausfahren und der andere passt aus der anderen Rundung und dann Schuss aufs Tor und dann wird da gespielt. Und ich hätte auch mal Bock auf mehr Übungen, dass du halt einfach mal in so einer 1,5 Stunden mal, was weiß ich, wie viel Pässe spielst und ein paar Schüsse einfach hast und halt auch ein bisschen skatest, weil da ist bei mir schon noch viel Luft nach oben. Und da hätte ich schon Lust drauf, aber man muss halt dann wahrscheinlich sowas machen wie ihr in Pilsen.
Ja, also Pilsen kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich großartig, wer da irgendwie Interesse dran hat, kann auf Facebook da mal schauen. Martin Schiemack ist derjenige, der das organisiert. Und das ist immer eine Woche. Und das sind 2 Eiszeiten pro Tag bis auf Freitag. Anreise ist immer sonntags und dann halt Freitag, Abreise, Freitag nochmal eine Eiszeit, so zum Abschluss, so eine Spaßeiszeit. Und an den anderen 4 Tagen sind das immer 2 Eiszeiten, jeweils 1,5 Stunden und insgesamt zahlt man für Vollverpflegung 315 Euro. Mhm. Block aber war gar nicht als Werbeblock so geplant. Ich kann es halt einfach nur empfehlen, so für Hobbymannschaften ist das großartig. Und ich weiß, dass die Auslastung dieses Jahr nicht so großartig war für Martin, der das organisiert. Wäre schon schön, wenn er das dann weiterführen kann und das nicht irgendwie leider irgendwann einstellen muss.
Auf ins Trainingslager nach Pilsen. In diesem Sinne, Prost, Tom, und auf eine neue Saison Hockey Buddies. Über was willst du denn sprechen?
Wollen wir 3 Seiten kurz abhaken?
Kannst du ganz kurz.
Hat ja doch ein bisschen länger gedauert.
Kannst du ganz kurz machen.
Ja, Dreisaitl hat einen neuen Vertrag unterschrieben, ist jetzt der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler in der NHL, beziehungsweise ja dann auch generell der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler. Hat, finde ich, ein bisschen überraschend recht lange gedauert, bis man sich dort geeinigt hat mit den Edmonton Oilers. Gab ja die Gerüchte, dass er dort, dass sie eigentlich kurz vor einer Einigung standen, bevor Connor McDavid seinen Vertrag unterschrieben hatte und dann wurden die Zahlen veröffentlicht, die McDavid bekommt. Jetzt dauert das bei mir hier mit Cap Friendly ein bisschen lange, weil ich will ja die genauen Zahlen nennen. Auf jeden Fall hat das dann wohl dazu geführt, dass bei Leon Dreisaitl das dann doch ein bisschen länger gedauert hat, bis man dort den neuen Vertrag unterschreiben konnte. Bei Dreisaitl sind es jetzt 8,5 Millionen über 8 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Und Connor McDavid wird dann ab nächster Saison 12,5 Millionen verdienen, auch für 8 Jahre. Und ja, meine Meinung zu diesem Vertrag ist, dass er ein bisschen zu hoch ist für das, was Dreisaitl bisher in der NHL gezeigt hat. Ich weiß, dass er letztes Jahr gerade in der Anaheim-Serie der beste Spieler der Edmonton Oilers war, vielleicht sogar der beste Spieler in der Serie. Aber dennoch fand ich, gerade in der Hauptrunde war er dann doch sehr stark davon abhängig, was die Leute neben ihm machen. Gerade so Taylor Hall in der vorletzten Saison, letzte Saison hat er viel neben David gespielt und hat da auch sehr stark von ihm profitiert. Das haben wir hier auch schon ein paar Mal thematisiert. Deswegen finde ich es vielleicht ein bisschen hoch, hätte vielleicht so einen Bridge-Deal ganz gut gefunden. Aber letzten Endes freue ich mich halt einfach, dass man jetzt so einen, ja, so einen sehr gut bezahlten Spieler da in der NHL hat, aus deutscher Sicht.
Ja. Ich kann da alles unterschreiben. Ich würde vielleicht noch ergänzen, unter dem aktuellen CBA sind halt einfach alle Verträge dann eher zu hoch und zu lang. Es ist einfach so. Ja, aber das ist halt, was sollen sie machen, die Oilers? Sollen sie sagen, ja, komm, lassen ihn gehen und was ich, Calgary nimmt ihr ihn oder was weiß ich, vielleicht noch in der eigenen Division. Oder man sagt, ja, Leon, willst du nicht für 4 Millionen? Willst du nicht? Und dann sagt er wahrscheinlich nein. Oder Leon, willst du nicht 8 Millionen für 3 Jahre? Und dann sagt er, ja, für 3 Jahre, nee. Und ja, es haben halt einfach, also die Spieler haben halt schon eine, vor allem wenn sie eine gute Saison gespielt haben, haben sie einfach eine gute Verhandlungsposition. Und klar, du machst halt einfach, du schließt halt eine Wette auf die Zukunft ab mit Connor McDavid. Die Wette musst du machen und die ist wahrscheinlich auch gar nicht so risikoreich, aber dann ist halt schon Kohle weg vom Capspace und dann schließt du die nächste Wette ab und ja. Also die Oilers haben schon schlechtere Wetten in den letzten Jahren abgeschlossen, ihre 6 Millionen pro Jahr Verträge dafür. Eberle, Nugent Hopkins vor allem, auch für Hall, aber der war es wert, aber die anderen würde ich jetzt sagen nicht. Insofern, ja, gutes Geld für Leon Dreisaitl und ja, der beste deutsche Center, der Eishockey gespielt. Wer ist denn der beste deutsche Center in der DL, deiner Meinung nach, Tom? Um hier ganz elegant die Brücke Um hier ganz elegant die Brücke zu schlagen. Weil ich mir kürzlich mal überlegt, wer ist denn eigentlich der beste deutsche Center in der DL? Und habe dann irgendwie gesagt, ja, es muss Patrick Hager eigentlich sein, der jetzt auch noch zum deutschen Meister gewechselt ist. Bevor mir dann eingefallen ist, spielt ja noch ein gewisser Marcel Gotsch in der DL. Auch auf der Center-Position. Und dann sind wir, glaube ich, schon...
Ja, und Felix Schütz ist jetzt wieder zurück, ne?
Ja, genau, ja. Also, aber ich glaube, Schütz ist dann schon nochmal hinter Hager und Gotsch. Und Hager hat vielleicht den Vorteil, dass er noch ein bisschen jünger ist als Gotsch, aber Gotsch hat halt die NHL-Erfahrung und ja, nicht so überraschend, dass diese beiden dann auch bei München und Mannheim spielen, die in der neuen DL-Saison in der Hauptrunde knapp hinter den Eisbären Berlin dann am Ende landen werden. Und die drei Teams werden dann den Titel unter sich ausmachen, oder?
Bist du jetzt schon bei deinen Bold Predictions,
nein,
willst du
nein,
das dann immer so heimlich einbauen?
Nee, ich wollte bloß elegant den Haken
jetzt hast
rüber,
du aber viele
den,
Sachen angesprochen, ne?
Den Bogen zur DL rüberschlagen.
Ja, also bei den drei Spielern, beziehungsweise den zwei, die du genannt hast, würde ich halt noch Felix Schütz mit reinbringen. Die man jetzt in den letzten Jahren weniger in der deutschen Aufmerksamkeit hatte, der jetzt dann wieder bei den Kölner Haien unter Vertrag steht, halte ich auch für einen sehr guten Spieler. Gerade bei Rögle hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Neigt dann natürlich auch mal dazu, ein bisschen abzutauchen, aber ich habe gestern mit meinem Sportradio schon mal gesprochen, haben wir eine Vorschau gemacht, da Tube von Heimspiel dort und er hat dort erzählt, dass Felix Schütz eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat und dort wirklich konnte und deswegen würde ich ihn da jetzt zu diesen beiden Centern dann noch mit reinnehmen, weil ich glaube, du hast schon recht, dass Hager da noch ein bisschen die Nase vorn hat, durch sein Alter und Gotsch natürlich mit der NHL-Erfahrung ist natürlich dann auch logisch.
Jetzt mal kurz überprüft, aber Hager ist Jahrgang 88, also 28 Jahre, echt noch jung, also nicht mehr blutjung, aber also der hat noch ein paar Jahre vor sich, Gotsch ist 34, aber hat natürlich die Hunderten von NHL-Spielen auf dem Buckel. Beide zwei Wegespieler. Willst du so DL zum Hauptthema machen, nachdem ja jetzt nächstes Wochenende die Saison losgeht, oder was sind so aktuell deine Eishockey-Gedanken? Du beschäftigst dich ja momentan sehr viel mit den Eisbären, noch mehr mit den Eisbären Berlin. Auch nochmal in anderer Weise. Können wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, denn beim letzten Mal hast du zwar was angekündigt, aber hier über diesen Kanal haben es die Hockey-Freunde ja noch nicht erfahren, was du momentan noch machst.
Ja, also der Kollege und mittlerweile Freund Christian Baumeier, der ja jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren neben mir sitzt auf der Pressetribüne bei den Eisbären Berlin, und ich, wir haben während der letzten Saison immer wieder so ein bisschen hin und her geschnackt und haben gesagt, dass uns irgendwie so eine Art Blog über die Eisbären beziehungsweise über das Berliner Eishockey fehlt, der ein bisschen mehr abgräbt als nur reine Gossip-Themen oder so diese Boulevard-Themen. Und der vielleicht auch mal ein bisschen tiefer hinterfragt beziehungsweise auch mal ein bisschen tiefer analysiert. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir beide das machen. Und daraus ist dann hauptstadteishockey.com entstanden. Und ja, das läuft jetzt seit 2 Monaten. Läuft sehr, sehr gut, was uns tatsächlich sehr überrascht hat. Wir haben also mit dem Start, den wir da hatten, haben wir tatsächlich nicht gerechnet. Hatten natürlich auch Glück mit ein paar Themen, haben 2, 3 Sachen ausgegraben, die woanders nicht so präsent waren. Das hat uns natürlich geholfen. Und ja, jetzt sind wir schon sehr, sehr heiß auf die Saison, die da ansteht und wie wir das dann begleiten werden. Da haben wir auch ein paar ganz coole Ideen. Und wir orientieren uns da ein bisschen, also wer Christian und mich kennt, der weiß das dann auch, wir orientieren uns dann eher so ein bisschen Richtung Nordamerika, was die Art und Weise der Gestaltung angeht. Weil da gibt's halt ja eine sehr schöne Blockkultur, gerade was die US-Sportarten angeht. Und die haben wir hier leider so bisher nicht. Und deswegen haben wir das gemacht und freut mich, dass du mich darauf ansprichst. Habe ich nicht gerechnet.
Nenn nochmal alle Kanäle.
Also ja, Hauptstadt Eishockey auf Facebook, hauptstadteishockey.com. Der Twitter-Account ist ein bisschen komisch. Da ist Hauptstadt Eishockey leider zu lang für Twitter. Deswegen sind wir dort Eisbären-Nerds. Eisbären mit AE geschrieben natürlich. Auf Instagram findet man uns. Und ja, die Inhalte, momentan sind wir mitten in der Saisonvorschau, da gucken wir auf die einzelnen Tor, also auf die Torhüter, auf die Verteidiger, auf die Stürmer und auf das Team hinter dem Team. Das passiert gerade diese Woche. Das findet man alles auf hauptstadteishockey.com. Aber über Twitter und Facebook ist man auch super informiert.
Sehr schön. Was sagst du denn aktuell zu den Eisbären? Ja. Für mich sind das so, ist das so das Team, das vielleicht, was die Hauptrundenplatzierung anbelangt, in der neuen Saison den größten Sprung machen könnte. Könnte, sage ich, weil es natürlich immer die Frage ist, wie die Neuzugänge einschlagen.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich bin dann so ein bisschen zwiegespalten. Ich lasse mich nicht so anstecken von der Euphorie, die, glaube ich, Leute, die ein bisschen weiter weg sind, haben. Weil dafür hat sich dann doch recht viel am Kader verändert. Da ist auch jede Menge Qualität dazu gekommen. Jetzt, wenn ich gerade in der Defensive schaue, da haben sie einen Blake Parlett verpflichtet, jemanden, der wirklich viel, viel Erfahrung aus Nordamerika mit nach Berlin bringt, der jetzt in der Vorbereitung hauptsächlich neben Danny Richmond im weiteren Neuzugang von den Adler Mannheim gespielt hat. Und die beiden haben sich wirklich gut ergänzt. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Richmond ist ja ein bisschen dafür bekannt, auch riskanter zu spielen und auch mal so leichte Ausflüge zu haben. Und Parlett hat dann wirklich diesen defensiveren Part übernommen und das hat sich gut ergänzt. Und was mir bei Parlett halt gut gefällt, ist, dass er halt auch hinten mal ein bisschen abräumt. Aber das Ganze so kontrolliert macht und es sah ganz gut aus. Und insgesamt haben sie, wenn wir jetzt den Kader auch weiter sich uns anschauen, dann haben sie sich halt auch in der Tiefe verstärkt, was in der letzten Saison ja so ein bisschen gefehlt hat. Dort haben sich 1, 2 Spieler verletzt und dann ist das ganze Gebilde eigentlich in sich zusammengebrochen, beziehungsweise sie hatten einfach die Tiefe nicht und ich glaube, sie haben sich den Kader angesagt, okay, wir müssen ein bisschen für Tiefe sorgen, gerade auch was das Scoring angeht und haben dann Martin Buchwieser verpflichtet, Thomas Oppenheimer kam ja mit NTV für Darren Olver, Sean Buckman kommt auf Empfehlung der LA Kings, da ist halt die Kooperation dann wieder zu erkennen, James Shepard ist jetzt neu dazu kommen. Dann haben sie Mark Olver, den Bruder von Darren Olver, lustigerweise nochmal verpflichtet. Der hat ja schon mal hier gespielt. Und Louis-Marc Aubry wird in seine erste volle Saison gehen, und der ja auch längere Zeit letztes Jahr noch gefehlt mit Verletzungen. Und ich glaube, insgesamt sind sie gerade offensiv jetzt ein bisschen tiefer besetzt, und da wird vielleicht die ein oder andere Verletzung nicht ganz so schwer wiegen, beziehungsweise glaube ich, dass sie jetzt mehr Tiefe einfach auch, was die Ausgeglichenheit der Reihen anbetrifft, haben. Dennoch bin ich noch nicht so ganz euphorisch, weil ich glaube, dass das ganze Gebilde vielleicht noch ein bisschen braucht und vielleicht gar nicht so gut in die Saison kommt. Und deswegen sehe ich sie ehrlich gesagt auch nicht auf Platz 3 hinter München und Mannheim am Ende der Hauptrunde.
Das war auch, ich habe gesagt, vor München und Mannheim auf Platz 1. Das sind die Top 3. War aber nur ein Spaß.
Ja. ja, nee. Also wäre für mich eine riesen Überraschung, wenn sie auch, also alles, was zwischen 1 und 3 liegt, ich kann mir das nicht vorstellen. Lass mich gerne überraschen.
Was glaubst du denn so?
Wo siehst du sie denn?
Ich, für mich ist es brutal schwer, weil ich hätte schon gesagt, dass sie einen Sprung machen. Aber ein Sprung wäre ja schon wieder in die Top 6. Das wäre zumindest ein kleiner Sprung. Sind Achter geworden in der letzten Saison in der Hauptrunde und haben dann halt gute Playoffs gespielt. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass Spieler halt, die letzte Saison lange ausgefallen sind, diese Saison möglicherweise halt eine größere Rolle spielen werden. Ich rede über Nöbels, Müller und Hördler, die ja alle, also Nöbels sehr lang, ich glaube, der hat 5, 6 Hauptrundenspiele gemacht, und dann Hördler und Müller so die knapp halbe Saison gefehlt. Die waren dann in den Playoffs wieder da, das hat gut funktioniert. Und dann halt die Neuzugänge, und da muss man halt schauen, wie das funktioniert, klar. Aber ich hatte halt schon gesagt, dass sie so 5 oder so, 5, 4, irgendwas in die Richtung. Also es ist immer schwer, bei einer 52-Spieler-Saison das vorauszusagen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine andere Mannschaft als München und Mannheim unter die ersten zwei kommt. Also einer von den beiden wird erster, der andere zweiter. Das ist so momentan meine Meinung. Es sei denn, es fletzt sich bei denen vielleicht irgendjemand oder das läuft halt irgendwie was komplett schief, aber die haben halt die besten Kader. Dann haben wir halt letzte Saison noch Nürnberg und Köln in den Top 4 gehabt. Da glaube ich eher, dass es vielleicht bei denen eher so ein bisschen nach unten geht. Und dann hast du halt noch Wolfsburg, die ich weiterhin sehr stark einschätze. Und dann, ja, dann halt schon Berlin. Denn Augsburg, glaube ich, muss halt wieder fighten, dass sie Sechster werden wie in der Vorsaison. Kann ich mir schon vorstellen, aber weiter hoch nicht. Also ich glaube, dass halt Nürnberg und Köln vielleicht 1, 2 Plätze runterrutschen und da sich dann irgendwie Berlin einfindet, so zwischen 3 und 5. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich rechne damit, dass die direkt ins Viertelfinale kommen in der nächsten Saison. Ich finde auch zum Beispiel, also Olver ist jetzt,
ja, das
also, ist ja so ein Tausch gewesen zwischen Olver und Oppenheimer. Olver ist ein super Offensivspieler, ja, sehr kreativ, aber der war mit defensiv ein bisschen zu schwach, und Oppenheimer ist halt ziemlich eine Kampfsau, gut in Überzahl. Buchwieser hat sich jetzt auch in den letzten Jahren eher zum dritte Reihe Grinder, sag ich mal, entwickelt als zum Scorer. Und Scoring haben die Eisbären ja trotzdem noch mit Peterson, mit McQueen, der gute Playoffs gespielt hat. Mal schauen, was Backman und Shepard machen, die neuen Nöbels natürlich. Also das sieht, finde ich, schon gut aus.
Ja, wir haben ja jetzt in Berlin dann auch eine rein bayerische Reihe, so wie sich das jetzt in der Vorbereitung angekündigt hat. Spielen ja Oppenheimer, Busch und Buchwieser zusammen in einer Reihe, und das hat auch sehr gut funktioniert. Und war schon angesprochen, bin ja gerade so mitten in der Vorbereitungsgeschichte der Saisonvorschau. Und gerade bei der Reihe ging mir dann immer so durch den Kopf, dass das schon so eine der besten zwei Wegereien mit Offensivkraft der Liga sein könnte, wenn sie denn funktioniert.
Ja, und dann eben hast du, klar, hast du irgendwie einen Busch aus Miesbach, der Buchwieser ist ein Garmischer, der Oppenheimer, Peißenberg ist da, glaube ich, geboren. Also alles so die gleiche Ecke. Ticken, glaube ich, auch relativ ähnlich, könnten sich dann auch privat gut verstehen. Das kann, glaube ich, schon funktionieren. Und ich glaube, mit Buchwieser und Oppenheimer standen zwei zwei gute Typen da geholt. Fischbuch, finde ich, hat letzte Saison auch am Anfang gescored und dann auch in tieferen Reihen seinen Job gemacht. Rankel immer noch da, also das haben die Playoffs, glaube ich, in der letzten Saison wieder gezeigt, dass der schon immer noch gut ist. Ja, und Verteidigung. Bei Richmond bin ich mir immer nicht ganz sicher, aber nicht vielleicht manchmal zu viel riskiert und ein bisschen zu schön spielt. Aber kann sich ja auch noch ändern, wenn er entsprechend gecoacht wird. Also hat wahrscheinlich auch einen Grund, warum ihn die Adlermanner mit gehen haben lassen. Aber heißt ja nicht, dass das nicht klappen kann.
Nö, heißt es nicht. Was ich noch ganz interessant fand, dass die Eisbären ja auch im Coaching-Staff ein bisschen umgebaut haben. Und da haben sie gerade mit Clément Jodin, glaube ich, wirklich auch einen riesen Transfer quasi, wenn man das so bezeichnen will, gemacht. Der Mann hat die letzten Jahre, war er Co-Trainer bei den Montreal Canadiens in der NHL. Hatte mich ja auch, das hat der eine oder andere vielleicht gesehen bei Twitter, mich auch länger mit ihm unterhalten dürfen. Und das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, weil der lebt wirklich Eishockey. Und ist absolut so ein akribischer Arbeiter, so ein richtiger Hockey-Nerd. Würde gut so in diese Runde hier passen, zu den Hockey-Buddies. Ich habe ihn auch nur einmal tatsächlich sprachlos erlebt und das war, als ich ihn auf den Subban-Trade angesprochen habe. Da wollte er nicht so mit der Sprache rausrücken. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber der Mann ist halt wirklich, glaube ich, also da haben sie Uwe Krupp jemanden an die Seite gestellt, der Eishockey vielleicht sogar noch mal ein bisschen anders denkt, der sich, so wie ich das verstehe, auch hauptsächlich dann um die Verteidigung kümmern wird. Und ja, halt so wie man ihn bisher erlebt hat, auch wirklich sehr akribisch arbeitet, sehr detailverliebt ist, bei Übungen auf dem Eis immer wieder unterbricht und da sehr detailliert nochmal drauf eingeht und so ein bisschen diesen NHL-Vibe da so mit reinbringt, ich weiß nicht, wenn man das so bezeichnen will. Und jemand, der sich in Europa trotzdem schon sehr, sehr gut auskennt, weil er ja regelmäßig in Sochi Eishockey-Camps veranstaltet und dort so im Sommer da Camps macht. Und dadurch halt schon einige europäische Spieler auch gut kennt.
Du hast gesagt, du bist ein bisschen kritisch, ein bisschen vorsichtig, was die Eisbären anbelangt. Wie siehst du die DEL-Spitze in der neuen Saison? Glaubst du, dass das da irgendwie eine Überraschung geben könnte, dass irgendeine Mannschaft, die wir nicht so erwarten, richtig vorne mitmischen kann? Oder hältst du dagegen, wenn ich sage München oder Mannheim 1?
Nee, da kann ich nicht dagegen halten. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch die erste Gruppe besteht nur aus München, wobei die Adler, glaube ich, nicht mehr so weit weg sind. Und dann kommt für mich dahinter tatsächlich, so wie du es vorhin noch eingeordnet hast, dann kommen die Thomas Sabo Ice Tigers und die Kölner Haie mit Wolfsburg. So als diese zweite Gruppe dahinter. Also wenn wir jetzt München als 1A und Mannheim als 1B bezeichnen wollen. Und dann dahinter kommen dann so die Eisbären, Augsburg. Ich glaube, dass Iserlohn vielleicht als Überraschung zu bezeichnen, ist vielleicht auch falsch. Ich glaube, dass da die letzte Saison ja eher eine Ausnahme war, beziehungsweise ein Ausrutscher nach unten. Denke, dass Iserlohn da jetzt vielleicht wieder ein bisschen nach oben schielen wird. Aber ja, nee, ich möchte überhaupt nicht widersprechen. Da hoffe ich aber dann eher Richtung Playoffs, dass sich da vielleicht da eine Überraschung ergibt.
Sollen wir mal durch die Tabelle durchfliegen und ich sag dir, was ich zu den Teams denke und du sagst mir, was du denkst, wirklich ganz knapp und dann hätte ich mir ja so bold predictions für die neue Saison überlegt. Haben wir kurz hin und her geschrieben, wir haben wieder mal nicht besonders viel vorbereitet für die Sendung, aber in den USA gibt es ja oft oder in Nordamerika diese bold predictions, also irgendwie so Dinge, die zwar eintreten können, aber die schon sehr unwahrscheinlich sind, wo man sich so ein bisschen aus dem Fenster lehnen muss und da das finde ich ganz witzig, wenn wir da so ein bisschen unsere Erwartungen austauschen könnten. Aber ich glaube, so ein bisschen über die Teams reden, was passiert ist, so schlaglichtartig, finde ich ganz cool. Ich gebe dir mal so ein paar Stichworte und du sagst mir, was du dir denkst. Echt, also ich, wie gesagt, ich habe mir schon zu jedem Team ein bisschen Gedanken gemacht, aber man muss dann auch mal sehen, wie die ersten Spiele laufen, was die Neuzugänge dann wirklich können, was die drauf haben, wie sie sich umstellen können, auch vielleicht die, die aus Nordamerika gekommen sind, sind immer so ein paar Fragezeichen. Also München war letzte Saison Erster. Für den Kader nochmal, ja, vor allem in der Offensive noch verstärkt, denke ich mal. Hager ist gekommen, wie haben wir schon angesprochen, passt doch super rein als Zwei-Wege-Spieler, auch einer, der defensiv sehr verantwortungsbewusst ist. Vielleicht so ein kleines Fragezeichen hinter der Verteidigung, die sie umstellen haben müssen, unter anderem, weil Smaby seine Karriere beendet hat. Aber da haben sie Button geholt und Lauritzen. Und wenn sie so jemand wie Button aus der Liga holen, wie in der letzten Saison auch Jocelyn, dann wird er schon Grund haben. Also der ist mir jetzt nicht so aufgefallen, in Iserlohn nicht so übermäßig, aber Jocelyn ist mir davor in Nürnberg auch nicht so übermäßig aufgefallen und der hat gut funktioniert. Also München für mich Top-Favorit. Mannheim in der Offensive, sag ich jetzt mal auf Augenhöhe, Defensive, weiß ich nicht, auf der Torwart-Position haben sie jetzt nochmal einen mehr als soliden Backup für Dennis Endras mit Jeb Picard, den sie aus Iserlohn geholt haben. Bei Mannheim denke ich mir bloß öfter mal so, ja, vielleicht sollte man diese eigene Erwartungshaltung von, oder dieses eigene Selbstverständnis vom besten Eishockey-Club Deutschlands so ein bisschen runterfahren und halt einfach auch mal noch mehr respektieren, dass dann einfach noch andere Top-Teams da sind, die gefährlich sind. Nürnberg, Verteidigung tiefer besetzt jetzt. Mit Aronson ein Verteidiger geholt, mit Gilbert ein Verteidiger geholt. Taubert ist jetzt noch verletzt, aber die Defensive ist deutlich tiefer besetzt, Offensive auch Secondary Scoring mit dabei, mit Fox einen, glaube ich, guten Stürmer geholt, mit Pette Pohl einen geholt, der scoren kann. Also für mich auch weiterhin gut dabei. Und Köln war Vierter und ist ungefähr auch für mich weiterhin in diesen Top 4 mit drin. Schon Umstellungen, klar, Hager, das tut auf jeden Fall weh. Sie haben weiterhin aber Wessler im Tor. Davor die Defensive mit Spielern wie Erhoff, Eriksson, Müller, Potter, Sulzer, Lalonde, auch wirklich Top-Verteidiger. Und in der Offensive mit hinausgehen mit Schack nochmal ein bisschen Scoring geholt aus Augsburg. Ja, wie gesagt, halt Hager verloren. Das wäre so meine Gedanken zu den Top 4. Willst du noch was ergänzen? Oder mir widersprechen?
Nö, eigentlich nicht. Also eigentlich hast du ja die ganzen wichtigen Sachen soweit angesprochen. Also ich glaube, interessant wird es tatsächlich bei München sein, hat sich der Kader kaum verändert und sie haben noch Hager dazu geholt. Ne? Das ist halt tatsächlich, du hattest ja da jetzt vor ein paar Tagen auch ein bisschen dich zu den Reihen geäußert, als sie die Champions Hockey League gespielt haben. Ich weiß gar nicht, Kastner, Matsumoto und wer war das, die da vierte Reihe gespielt haben?
Flake.
Ich war anders schon mal gesagt, das ist, schickt die drei nach Berlin und die spielen hier zweite Reihe. Also das ist halt einfach verrückt. Was die da für eine Tiefe in der Offensive haben.
Ja, die haben halt auch keine vierte Reihe, die haben halt einfach vier Reihen. Also das kannst du jetzt sagen, Kevin Kastner und Flake, also die kriegen halt vielleicht ein bisschen weniger Eiszeit, aber wenn der Center der vierten Reihe, in dem Fall mit Matsumoto, dann halt Powerplay spielt und da auch scored und wichtig ist im Powerplay, dann weißt du halt schon, was los ist. Ja? Sonst kommen halt die vierte Reihe Spieler bei den Special Teams halt in Unterzahl aufs Eis, maximal mal. Und also gerade wenn jetzt wirklich in der Offensive keiner verletzt ist, ist halt da die größte Aufgabe, einfach dafür zu sorgen, dass keiner sauer ist, weil er mal halt weniger Eiszeit bekommt oder halt sogar auf der Tribüne sitzt. Aber ich habe so den Eindruck, dass Don Jackson das halt wirklich sehr, sehr gut managt. Und dann halt zum Beispiel, also in der Vorsaison, weiß ich, am Anfang hat Flake halt auch vierte Reihe gespielt, kommt als Nationalspieler, der halt regelmäßig zweistündig getroffen hat in der Liga. Und spielt dann vierte Reihe, aber dann hat er ihm halt so ein bisschen in Überzahl ein paar Zuckerl immer hingeschmissen und so musst du es, denke ich, auch machen. Bei Mannheim ist es halt schon in der Offensive schon ähnlich. Ja? Also da war es ja auch in der letzten Saison so, als dann auf einmal alle wieder, also da hat sich ja Plachter verletzt zwischendrin und McMurtry war ja auch verletzt in Länge ausgefallen. Also auf einmal alle wieder da sind, dann war halt mal ein Ullmann auf der Tribüne oder ein Spar oder so. Das sind halt wirklich mehr als gestandene DEL-Spieler. Und das kann halt auch nach hinten losgehen.
Ja, das ist ja das Prinzip, was dann auch bei Nürnberg ja dann auch immer wieder reingeschlagen hat. Nur bei Nürnberg ja dann eher ins Negative. Wenn dann ein Spieler, der vielleicht ein bisschen mehr von sich hält, als er vielleicht aufs Eis gebracht hat, plötzlich auf der Tribüne sitzt und dann da so Unruhe reinbringt, das war, glaube ich, dann so ein kleines Problem, was Nürnberg immer mal wieder hatte, beziehungsweise was sie hatten. Was ich zu Mannheim noch sagen wollte, was du gesagt hast, ja dieses eigene Selbstverständnis angedeutet, dass sie da vielleicht mal ein bisschen zurückschrauben müssten. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr schwer ist. Also jetzt kommen wir wieder zurück nach Berlin, aber hier ist es halt auch so. Eigentlich gibt der Kader nicht mehr das her, was er vielleicht in den Meisterjahren hergegeben hat. Aber dieses Anspruchsdenken, gerade im Umfeld, das ist halt immer noch da, weil man es halt einfach ja so gewohnt ist, ne? Und bei Mannheim sind natürlich die Möglichkeiten auch ganz andere. Und wenn du die Fans dann jeden Sommer oder jede Saison mit Spielern wie Gotsch oder jetzt in diesem Sommer mit der Devin Sadeguchi in Anführungszeichen verwöhnst oder Carlo Colaiacovo und ihnen so eine Spieler dann hinschmeißt und sagst, hey, wir verpflichten so eine Spieler in der DEL, klar ist dann das Anspruchsdenken hoch und klar sagt man dann, Sadeguchi hat letztes Jahr noch NHL gespielt, klar muss der uns jetzt auf ein anderes Level heben und manchmal ist es dann, glaube ich, einfach nicht, sind das dann vielleicht doch einfach gar nicht die Spielertypen, die so einem Druck dann standhalten können, auch wenn sie eventuell aus der NHL kommen. Mhm. Und ja, manchmal ist es dann halt einfach die Zusammenstellung des Teams, die dann einfach nicht funktioniert. Also du kannst ja nicht einfach nur irgendwelche Leute, nur weil sie auf dem Markt sind, verpflichten und am Ende funktioniert das halt als Mannschaft nicht. Das ist halt so eine Sache, die München, dann sind wir wieder bei München, finde ich auch einfach sehr gut macht. Die könnten ja theoretisch sich von jedem Team bedienen und den besten Spieler verpflichten, aber wahrscheinlich würde trainieren. Also ich glaube, dass die schon sehr clever dann auch im Hintergrund arbeiten. Und dann kommen die Möglichkeiten finanzieller Natur noch mit dazu.
Ja. Also bei München wissen wir ja alle, dass die finanziellen Möglichkeiten da sind. Aber die Kaderplanung gefällt mir schon auch weiterhin sehr, sehr gut. Klar, sie können auch einfach sagen, wir wollen den und den aus der Liga und dann kommt der normalerweise auch. Aber ja, sie holen dann ja auch Spieler aus der Liga. Ne? Also sie spielen.
Siehe Patrick Hager.
Ja, aber sie holen halt auch Spieler aus der Liga. Das gefällt mir auch, dass sie einfach ja Spieler holen, die größtenteils entweder europäisches Eishockey oder meistens ja sogar die DEL schon kennen und ja, da keine Anpassungsschwierigkeiten haben, sowohl an das Land als auch an das Eishockey, das gespielt wird. Und ja, und Mannheim geht da schon so ein bisschen anderen Weg, ja, mit jetzt zum Beispiel Sadeguchi, den du angesprochen hast. Klar, das ist eine ziemliche Granate. Aber dann weißt du vielleicht, ja, weißt du halt nicht, ob das funktioniert. Das ist halt ein bisschen spekulativer, als zu sagen, okay, Hager kommt jetzt. Da weißt du halt genau, was du kriegst. Du kriegst es vielleicht ein bisschen besser oder kriegst es ein bisschen schlechter. Das weißt du nicht, aber du weißt, was du kriegst. Und bei Sadeguchi können die Ausschläge, glaube ich, größer sein einfach. Also, das kann auch nach oben ausschlagen. Und zwar richtig, aber könnte auch noch unten ausschlagen. Aber müssen wir alles verfolgen. Auch jetzt, was ich alles gesagt habe zu den verschiedenen Teams, also ich muss die auch erst dann wieder im Stadion sehen. Und habe jetzt ein bisschen Vorbereitung zur EHL auch gesehen und halt so, ja, grob mitgelesen, was so passiert ist bei den Mannschaften. Also wenn ihr jetzt Fan von einer dieser Teams seid oder euch da besser auskennt, das jetzt auch nicht zu sehr auf die Waage legen, was ich gesagt habe. Das sind halt so meine ersten Eindrücke, meine ersten Überlegungen und ab dem Wochenende werde ich das dann wieder, ja, Wochenende für Wochenende überprüfen, ob es wirklich so ist. Willst du mir vielleicht noch, brauchen wir jetzt nicht die ganze Tabelle durchgehen, aber irgendwie so sagen, ob du ein Team hast, dass du denkst, dass so einen Sprung nach vorne machen wird und eins, das vielleicht so ein bisschen abfällt in der neuen Saison?
Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Ich glaube, dass die Iserlohn Roosters vielleicht wieder eine größere Rolle spielen werden. Ich glaube, dass das in der letzten Saison mit Platz 13 ein Ausrutscher war, dass da vieles schief lief, was vielleicht gar nicht, was sich so im Vorfeld vielleicht gar nicht so angedeutet hat. Und ja, dass da dann vielleicht die Mannschaftszusammenstellung einfach nicht funktioniert hat und sie haben hier ja wirklich umgebaut, haben sich ja auch ein bisschen in der DEL bedient, unter anderem Jack Combs von Bremerhaven verpflichtet und Johannes Samson von den Kölner Haien. Ich glaube, Samson hat jetzt sogar einen deutschen Pass bekommen, richtig? Witzigerweise in Iserlohn ein Zehner so. Dann haben sie ja noch Travis Turnbull sich geholt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Jo.
Ja, ja, und ich glaube auch, dass die Iserlohn Roosters jetzt in dieser Saison ja sicherlich Pre-Playoffs, vielleicht sogar direkt Qualifikationen da wieder mitspielen werden, wenn wir jetzt nicht den ganz großen Wurf für den ganz großen Wurf da sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da wieder zumindest eine größere Rolle spielen. Dann, ich glaube, die offensichtliche Antwort für die Mannschaft, die vielleicht ein bisschen abrutscht, wäre Augsburg. Glaube ich allerdings nicht, weil ich glaube, andersrum wie bei den Roosters, wo man sagen kann, die letzte Saison war ein Ausrutscher, war, glaube ich, bei den Augsburger Panthern gar nicht so ein großer Ausrutscher. Ich glaube, sie haben einfach auch davon profitiert, dass die Mannschaften, die hinter ihnen standen, Ingolstadt und ja, wie gesagt, Iserlohn, die Eisbären, das ist halt einfach, dass die nicht so richtig konnten. Und Augsburg hat halt das Richtige aus ihren Möglichkeiten gemacht, was halt gerade, wir haben es ja hier auch mal etwas größer thematisiert, gerade was das Powerplay und die Special Teams der Augsburger Panther anging. Und ich glaube, da werden sie auch in der nächsten Saison wieder sehr, sehr gut dastehen, auch wenn sie ein bisschen was verloren haben. Aber ich kann mir trotzdem, also wenn man sich die Augsburger Panther anguckt, glaube ich, dass sie nicht so viel schlechter sind als letzte Saison. Ich glaube, der Spieler, der am meisten fehlen wird, ist Hanowski. Eine kleine Wundertüte sind für mich die Fischtown Penguins Bremerhaven. Ich mag, was sie machen, die Art und Weise, wie sie ihr Team zusammenstellen, wie sie Transfers tätigen, wo sie sich umschauen. Aber ich glaube, sie haben gerade, wenn man jetzt allgemein schaut, welche Teams welche größten Verluste hatten, dann hat Bremerhaven, glaube ich, die größten Verluste im Sommer. Die müssen ja mal komplett ihre erste Reihe verloren. Und das tut, glaube ich, schon weh. Und das, dann haben sie mit Jerry Kuhn natürlich ihren absoluten Super-Goalie verloren, der sie letzte Saison auch weit getragen hat. Mit Thomas Pöpperlin natürlich einmal verpflichtet, der jetzt, glaube ich, nicht ganz verlernt hat, was er unter anderem auch schon bei den Eisbären gezeigt hat. Der aber auch so ein bisschen diesen Ruf der Wundertüte mit sich rumschleppt. Und ja, Pöpperle kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren und das muss ich dann halt zeigen. Insofern glaube ich, dass Bremerhaven, glaube ich, mehr damit zu kämpfen haben wird, dass jetzt halt einfach da ein größeres Anforderungsdenken besteht, beziehungsweise dass einfach jetzt da ein gewisser Erwartungsdruck entstanden ist durch die letzte Saison. Und dass sie mit dem arbeiten müssen. Ich glaube aber, dass die Mannschaft beziehungsweise das Team um die Mannschaft, dass sie da einen ganz guten Job machen, um da die Erwartungen so klein zu halten wie möglich. Und dass wieder, ja, so wie letzte Saison, jeder Platz, der höher ist als 14, halt einfach ein Erfolg ist für die Fischland Penguins. Und dann, wenn es dann wieder in die Playoffs geht und wenn sie dann wieder München ärgern können, dann würde ich das schon sehr gut finden. Vielleicht schlagen sie München diesmal. Letztes Jahr habe ich ja auch auf Bremerhaven getippt. Ja.
Bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube schon eher, dass Bremerhaven abrutschen wird als Augsburg. Also Augsburg, was halt einfach, die haben halt einfach den Kader ja fast zusammengehalten. Na gut, Hanowski tut schon weh, da haben sie halt Matt White dafür geholt. Kann ich jetzt nicht viel zu diesem Wechsel dann sozusagen auf der Position oder dem Sturm, kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, wie gut Matt White ist und wie gut er dann funktioniert. Aber auch die Neuverpflichtungen dann irgendwie mit Schmölz und mit Kretschmann, halt auch zwei Spieler, die so, ja, die da gut reinpassen, glaube ich. Kretschmann ist auch ein guter Penalty-Killer. Da bin ich echt gespannt, ob sie da vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker werden. Powerplay war eh super. Also bei Augsburg, also weiß nicht, ob es dann Top 6 ist, aber also erste Playoff-Runde bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher. Sollen wir diese Bold Predictions mal machen? Erste Ausgabe der Hockey Buddies nach der Sommerpause ist ein bisschen kürzer, aber wir werden dann wieder regelmäßig sprechen. Und bevor wir diese Bold Predictions machen, vielleicht noch ganz kurz. Tom, mich haben so ein paar Leute in letzter Zeit gefragt, ob man den Podcast oder auch die Hockey Buddies irgendwie ein bisschen unterstützen kann. Und ich bin kein großer Fan von irgendwie Finanzierung, Sponsoring, Patreon und so weiter, Crowdfunding. Kann ich auch hier sagen, warum, weil ich einfach dann noch die Freiheit haben möchte, mal irgendwie, wenn es mal länger nicht hinhaut mit dem Podcast, einfach zu sagen, okay, es gibt halt da nichts, und wenn ein User dafür zahlt, dann erwartet er vielleicht auch, dass regelmäßig Content geliefert wird. Aber es gibt ja diese wunderbaren Amazon Wishlists, und du hast so eine, Tom, ich werde mir dann auch vielleicht mal eine zulegen, aber wenn ihr den Hockey Buddies oder vor allem Tom was Gutes tun wollt, wenn ihr sagt, wir haben jetzt eine Saison diesen Podcast gehört und hören ihn noch weiter, und dann schauen wir mal auf die Wishlist drauf und schenken dem Tom ein Hockeybuch, dann freuen wir uns darüber, ne?
Absolut. Also kann ich nur zustimmen. Wir haben es ja im Sommer jetzt auch ein bisschen, da hat sich ja, deine Familie hat sich ja auch ein bisschen vergrößert. Nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Bei mir ist das ja auch bekannt, dass sich da jetzt schon ein bisschen früher was getan hat, dass sich da ein bisschen die Familie vergrößert hat. Dadurch ist natürlich dann die Aufmerksamkeit hier und da dann halt auch mal nicht so sehr auf den Sport. Und ja, wir haben im Sommer sind wir wirklich ein bisschen abgetaucht, aber jetzt geht ja die Saison wieder los und wir gehen jetzt, glaube ich, wieder so in den Rhythmus zurück, wie wir ihn ursprünglich mal angedacht hatten. Und zu den Playoffs wird man uns dann wieder häufiger hören. Ich glaube, so kann man das dann tatsächlich sagen. Also so 2 bis 3 Wochen Rhythmus, so in der normalen Saison vielleicht. Und dann zu den Playoffs wird's dann wieder ein bisschen kürzer zusammenrücken. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber sonst, wenn das dann halt mal 6 Wochen dauern kann, dann dauert es halt auch mal 6 Wochen, weil vielleicht dann hier und da vielleicht wichtigere Themen als Sport oder so anstehen. Und deswegen bin ich da total bei dir. Da gab es auch überhaupt keine Diskussion. Und es ist auch schwierig für so eine Sache, die Hand aufzuhalten und zu sagen, hey, gibt uns Geld hierfür, weil im Endeffekt sind wir die Hockey Buddies, wir unterhalten uns über Eishockey. Ich glaube, wir würden das wahrscheinlich machen. Also ich meine, so haben wir uns kennengelernt. Und ja, wir führen ganz gute Gespräche und haben uns gedacht, da können auch Leute zuhören.
Ja, ja, ich glaube, es hören auch ein paar zu, und wie gesagt, bleibt uns weiter gewogen. Wir freuen uns über jeden Hörer, und wir freuen uns auch über Diskussionen dann auf Twitter zum Beispiel oder in den Kommentaren dann auf www.checkpot.fm. Und wie gesagt, wir werden jetzt eben die Amazon Wishlists dann auch einfach verlinken in den Shownotes. Bold Predictions, wer das nicht kennt, sind Vorhersagen für die Saison, die vielleicht ein bisschen dahergesponnen sind, die aber vielleicht so ein bisschen einen wahren Kern haben. So würde ich es jetzt mal bezeichnen, und ja, ich würde das die Spielchen gerne mit dir so ein bisschen jetzt spielen zur neuen DL-Saison, und dann starte auch gleich den ersten Vorschlag. Und zwar werden die Münchner in dieser Saison in der Hauptrunde das schaffen, was sie in den Playoffs in der vergangenen Saison schon geschafft haben. Nämlich nicht mehr Gegentore in eigener Unterzahl, als sie selber schießen. Der ERC Red Bull München hat in den Playoffs 2016-17 4 Shorthander geschossen und 3 Gegentore in Unterzahl kassiert. Unterzahlquote von 94,8%, das ist echt frech. 3 Gegentore in 58 Situationen in Unterzahl. Weiß nicht, waren da die Eisbären Berlin auch beteiligt? Ich glaube schon. Also, und in der Hauptrunde war es deutlicher. Da haben sie zwar auch starke 13 Tore in Unterzahl geschossen, aber 26 kassiert, also doppelt so viele. Ich sag, das ist in dieser Saison ausgeglichen. Das haben sie in der Vorsaison, in der Hauptrunde, auch bis Weihnachten rum geschafft. Da haben sie fast genauso viele Shorthander gehabt, wie sie Unterzahl Gegentore kassiert haben. Sind sehr stark in Unterzahl, haben mit Tage noch einen guten Penalty-Kill mit dazugekriegt. Spielen weiterhin sehr aggressiv in Unterzahl, haben auch keinen Respekt davor, da dann wirklich nach vorne zu marschieren, und keine Angst davor. Und deswegen glaube ich, sie schießen genauso viele Shorthand oder mehr, als sie Gegentore in Unterzahl kassieren. Das ist meine erste Bold Prediction für die neue DL-Saison.
Okay, meine erste Bold Prediction geht, glaube ich, obwohl das war jetzt auch sehr detailliert, was du gerade gemacht hast. So habe ich es gar nicht erwartet.
Du kannst es auch ganz einfach sagen, so.
Meine erste Bold Prediction bezieht sich auf... Nee, pass auf. Ich habe mir das habe ich mir überlegt, da habe ich mich vorbereitet tatsächlich. Meine Bold Prediction bezieht sich, und ich weiß, wir sind heute sehr eisbärenlastig, auf den 28.09.2017. Das müsste der 7. Spieltag der DEL-Saison sein. Dort spielen die Eisbären in Ingolstadt gegen den ERC Ingolstadt, überraschenderweise. Meine Bold Prediction ist, dass sowohl Darren Olver als auch Thomas Oppenheimer jeweils einen Hattrick erzielen werden. Und die Eisbänder spielen trotzdem mit 4-3 Gewinn durch ein Tor von Martin Buchwieser.
Okay, das geht auch sehr ins Detail. Okay, da hast du es aufgeschrieben, dass wir es dann überprüfen können auch.
Lieber nicht.
Okay, gut. Meine nächste Bold Prediction. Leo Pföderl hat ja schon gesniped ohne Ende in der vergangenen Hauptrunde, 22 Tore erzielt. Ich sage, in der nächsten Hauptrunde knackt er die 30, weil der hat einfach so einen guten Schuss und so einen Torriecher und wird nochmal einen Schritt machen, hat ja schon in der vergangenen Saison Schritt gemacht und macht 30 Tore. Der letzte Deutsche, dem das in der Hauptrunde gelungen ist, 2013-14, Patrick Reimer, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, damals 33 Tore. 14-15 hat es dann ein Nicht-Deutscher nochmal geschafft mit Kevin Clark, der hat zweimal in Folge sogar 30 plus Tore geschossen. 2014-15 waren es 32. Ich sage, Leo Pföderl knackt in der neuen Saison wieder mal nach längerer Zeit als Deutscher die 30-Tore-Marke. Es ist natürlich alles nicht so wirklich ernst gemeint, aber wir müssen uns natürlich schon so mit Bold Predictions schon aus dem Fenster lehnen.
Ja, das ist aber auch der Spaß an der Sache.
Genau, ja, genau.
Aber meine nächste Bold Prediction schließt sich da super an, weil ich habe auch was mit Leo Pföderl und ich weiß, ich glaube, ist gar nicht so unrealistisch. Ich glaube, Leo Pföderl wird Topscorer der Hauptrunde werden. Ja, das ist meine Bold Prediction.
Könnte schon passieren. Also in der letzten Saison war es Platz 4. Zwischendrin war er sogar mal ganz vorne.
Genau.
22 Tore, 26 Assists, 6 Punkte hinter Patrick Reimer. Da waren ja 4 Nürnberger unter den ersten 5 in der Scorerliste. Neben Reimer, Reinbrecht, Pföderl und Elitz nur O'Coin da noch mit dabei von den Münchnern. Also Leo Pföderl macht 30 Tore praktisch oder mehr und wird Topscorer. Alles klar. Ja, da würden sich die Bold Predictions ja sogar ergänzen in dem Fall. Meine nächste Bold Prediction ist vielleicht gar nicht so bold, aber ja, eigentlich dann schon wieder.
Ja gut, meine ja auch nicht.
Die Grizzlies Wolfsburg kommen wieder ins Halbfinale. Minimum.
Oh. Und spielen da gegen die Thomas Abo Ice Tigers.
Könnte passieren. Naja, aber das ins Halbfinale kommen, müssen halt irgendwie, also einen von München, Mannheim, Nürnberg, Köln, Berlin, Ingolstadt, Augsburg halt, oder mindestens einen von denen hinter sich lassen oder rauswerfen. Und das ist halt dann gar nicht so leicht, das halt dann wieder auch in der nächsten Saison zu schaffen. Deswegen ist das für mich eine Bold Prediction. Hast du noch eins?
Ja, ich überlege gerade, wie ich das verpacke.
Okay.
Meine Bold Prediction ist, dass Gustav Wesslau in der kommenden Saison eine Fangquote unter 91% hat.
Das ist wenig.
Das ist tatsächlich wenig. Deswegen habe ich gerade überlegt, wie ich das verpacke. Das ist einfach, ich denke, ja, das ist, ja gut, das ist eine Bold Prediction, das ist, ich denke, dass Wesslau eventuell abbauen könnte in der Saison, vielleicht hier und da mal das ein oder andere schlechte Spiel machen könnte und dann halt in seiner Fangquote ein bisschen runterrutscht. Aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist jetzt rein hier auch für die Bold Predictions. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Wesslau wieder um die 93% hält und wäre dann auch nicht wirklich überrascht.
Ich hätte noch eine.
Aber ich würde gerne die Reaktion der Kölner dann sehen.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, dann spannend.
Ich hätte noch eine, und zwar mindestens ein Powerplay-Tor pro Spiel im Schnitt für die Augsburger Panther. Das wären 52 natürlich, mindestens. Also nicht in diese sie werden nicht in jedem Spiel ein Powerplay-Tor schießen, aber eins im Schnitt. Also 52 wären das, sie müssten nochmal 2 draufpacken. Don Jackson hat vor ein paar Monaten, ich glaube vor der letzten Saison war das, hat er mal gesagt, ja, so, als er nach einem Powerplay gefragt wurde, hat er gesagt, ja, so Ziel wäre, ein Powerplay-Tor pro Spiel zu schießen, dann wäre man zufrieden. München hat in der letzten Saison 37 gemacht in 52 Spielen, also da war man 15 Tore weg, in Überzahl von diesem Ziel. Unterzahl haben wir schon angesprochen, dass das gut ist. Aber die Augsburger Panther haben sehr gutes Powerplay gespielt. Jetzt werden vielleicht viele sagen, hey, die haben doch mit Hanowski so einen Sniper, der viele wichtige Tore in Überzahl gemacht hat, verloren. Ja, das stimmt. Aber das Starke am Augsburger Powerplay ist nicht nur, dass sie eben die Personen haben, sondern, was wir ja schon bei den Hockey-Buddies ein paar Mal thematisiert haben, auch ja, das System im Powerplay. Die Herangehensweise, wie sie spielen, die Kreativität, die verschiedenen Aufstellungen auch in erster und zweiter Powerplay-Formation. Deswegen sage ich nochmal einen Schritt in Überzahl. Mindestens 52 Powerplay-Tore für die Augsburger Panther.
Was man ja auch sagen musste, Hanowski ist ja vielleicht der Sniper in diesem Powerplay, aber Hanowski ist jetzt auch nicht, und das meine ich nicht mal irgendwie jetzt böse, ist jetzt kein Alex Ovechkin, der vielleicht auch mal dafür sorgen kann, dass das Powerplay von dem Schuss des Spielers abhängig ist, sondern was, wie du gesagt hast, das Powerplay der Augsburger Panther ist eher vom System abhängig und von der Art und Weise, wie es funktioniert. Und da ist ein Sniper, der dann am Ende quasi den Schuss aufs Tor bringt, ist dann eventuell leichter zu ersetzen als jemand, der quasi dort eher im Aufbau eingesetzt wird. Und insofern glaube ich, ist Hanowski da ganz gut zu ersetzen.
So ist es. Hast du noch eine letzte?
Nee.
Okay.
Nee, habe ich nicht.
Dann war das eine flotte, nachsommerliche, wieder erste Folge der Hockey Buddies. Tom Kanzok wird auch, genauso wie ich natürlich, in den nächsten Monaten das Eishockey in der DL, dann auch in der NHL sehr intensiv verfolgen. Wie schon angesprochen, ihr könnt von ihm lesen auf seinem neuen Blog, den er mit dem Christian betreibt. Und zwar heißt dieser Blog Hauptstadt Eishockey, www.hauptstadteishockey.com, auf Twitter Eisbären-Nerds, und natürlich auch auf Facebook zu finden. Und Tom ist zusätzlich noch die bessere Hälfte der Hockey Buddies, und auf Twitter findet ihr ihn unter @beatbulette. Beat, wieder Beat, tutz, 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 tutz und Bulette. So schaut's aus.
Ja. Und du bist der Fetzi 6, die bessere Hälfte der Hockey Buddies natürlich. Auf Twitter, wie gesagt, unter @Fetzi6. Und dann muss ich jetzt noch natürlich von dir wissen, hört man dich am Wochenende? Und wenn ja, bei welchem Spiel?
Eishockey am Wochenende Sonntag aus Straubing. Straubing Tigers gegen Düsseldorfer EG ist mein Auftakt in die neue Saison für Telekom Sport, wie es ja jetzt heißt. Nicht mehr Telekom Eishockey, sondern Telekom Sport. Genau, und dann auch ja in den Eishallen Bayerns. Vielleicht komme ich auch mal wieder in dieser Saison nach Berlin. Wäre cool. Dann zeichnen wir ja dieses Mal auch ganz sicher eine Folge Hockey Buddies auf, wenn das passiert, dass ich nach Berlin komme, in der wir uns gegenseitig zuprosten können während der Aufnahme.
Es wird aber eine lange Aufzeichnung.
Ja, das glaube ich auch. Wenn es so lang dauert wie das letzte Mal, wie wir uns unterhalten haben, dann weiß ich nicht, kann man vielleicht nach 4 Stunden mal abschalten. Er ist der Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig mal rutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Ding, 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 ding. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.